Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, wie gut haben wir es, dass wir so zusammenkommen dürfen an diesem Nachmittag, um dir zu begegnen, um auf dein Wort zu hören und zu wissen, dass du selbst darin mitten unter uns bist. Und so wie du damals den Jüngern begegnet bist, Simon und Jakobus und Johannes und anderen, so wollen wir dich bitten, dass du auch zu uns kommst, mitten hineintrittst in unsere Mitte, uns begegnest, uns ansprichst, dass du uns zeigst, welche Vollmacht du hast und dann auch über unserem Leben diese Vollmacht gewinnst. Das ist unsere Bitte und unser Wunsch, dass wir nicht im eigenen stecken und stehen bleiben, sondern dass du kommst, uns an die Hand nimmst, uns den Weg zeigst und uns hineinstellst in deinen Dienst. Wir danken dir, dass du unter uns bist und danken dir für das, was du uns jetzt zu sagen hast. Dich wollen wir hören und dich wollen wir ehren. Amen.
Wie heißt es so schön, ihr Männer, liebe Brüder, auf eine zweite Runde. Diesmal mit der Person des Petrus. Dass Petrus eine ganz besondere Rolle einnimmt in der neutestamentlichen Überlieferung, das ist ganz unbestreitbar. Wir haben Worte, in denen Jesus ihn herausragend erwähnt und anspricht. Er ist der Erste unter 12 oder eben einer von den Dreien, die in ganz besonderer Weise innerhalb der 12 angesprochen werden. Wir haben von ihm eine Fülle von Überlieferungen, sodass eine Nachmittagsstunde nur so ein Anschmecken sein kann, dessen, was man mit Petrus gut eine ganze Woche ausführlich machen könnte. Worüber wir als Theologen immer wieder diskutieren, ist: Welche Funktion hat Petrus in der Evangelienüberlieferung? Was ist er für die Gemeinde? Ist er der vorbildliche, ist er der ideale Jünger, von dem wir lernen können, an dem wir uns orientieren und ausrichten können? Da wir heute Morgen mit dem geliebten Jünger anfingen, liegt es uns vermutlich schon auf unserer von dem guten Kuchen versüßten Zunge zu sagen: Nein, der ideale Jünger, der vorbildliche Jünger, an dem wir uns unmittelbar orientieren, ist doch eigentlich der geliebte Jünger. Und so würde mindestens die Gemeinde des Johannesevangeliums sofort auch mit Hinweis auf Johannes 20 antworten. Ist er nicht der Einzige, der ins leere Grab schaut und schon dort im leeren Grab sich erinnert, dort hineinschauend, dass Jesus es gesagt hat und dass die Schrift es gesagt hat? Ist er nicht der Einzige unter den Nachfolgern, die Männer waren, die auch Jesus noch am Kreuz treu blieben und riskierte sein Leben mit behaftet und verhaftet zu werden? Nein, wir können sagen, in der Tat, der vorbildliche Jünger ist der geliebte Jünger. Was ist dann Petrus? Ich schlage vor zu sagen, Petrus ist der typische Jünger. Er ist der typische Jünger. Hier wird uns kein Ideal vor Augen gestellt, hier finden wir uns selbst wieder. Wir finden uns wieder in herausragender Weise hinsichtlich unserer Berufung und Beauftragung und wir finden uns wieder hinsichtlich unserer Grenzen und Fehler, der Langsamkeit unserer Entwicklung und der Ungeduld, die wir mit uns selbst und dem Leben haben. In Lukas 5, 1 folgende könnte man sagen, hier haben wir es noch mit einer Idealsituation zu tun, denn das ist ja die Berufungs-, die Anfangssituation. Und wir erinnern uns daran, dass wir bei Markus und Matthäus eigentlich die Berufung der vier, Markus 1, 16 bis 20 haben, die paarweise am See berufen werden. Dort ganz prägnant, nur ganz kurz, nur ganz typisch, wie Jesus Menschen beruft, sie beim Namen nennt, sie abholt in ihrem Beruf, sodass wir sie kennenlernen. Und dort ruft er sie in die Nachfolge und sie folgen ihm nach. Also bei Markus und Matthäus eine ganz prägnante, typisierte Darstellung von Berufung. Hier aber eine ausführliche Erzählung, die uns gleichzeitig noch mehr über die Nachfolge sagt, als dass Jesus ruft und die Jünger folgen. Es beginnt ja damit, dass Jesus dort am Strand ist und es gibt so viele Menschen, die ihn hören wollen. Und er bittet Petrus, dass er in sein Boot steigen darf und vom Boot aus lehren. Jemand, der sich nicht so auskennt, sagt, was soll das Theater? Jesus hätte doch auch mit festem Boden unter den Füßen predigen können. Für einen Prediger ist das doch anständiger, er steht fest mit seinen Füßen auf dem Boden, warum das Boot? Nun, die Physiker unter uns wissen es, die Stimme wird vom Wasser getragen und ich kann vom Boot aus mehr Menschen mit meiner Stimme erreichen, als ich es vom Strand aus kann. Das Ganze hat also noch einen tieferen Sinn. Das ist nicht nur um der Szene willen. Freilich, Petrus ist verwickelt, indem Jesus ihn bittet. Ein Zug, der sich oft findet, wir denken auch herausragend an die Samaritanerin am Brunnen. Jesus ist müde und er hat Durst und bittet sie, ihr etwas zu geben. Man könnte sagen, Jesus schleicht sich in unser Leben. Jesus klopft an unser Leben, indem er uns anspricht in einer Vorläufigkeit. So habe ich selbst auch erlebt. Als ich in die Jugendarbeit eingeladen wurde, hat mir der Himmel nicht in der ersten Nacht gleich offenbart, was er mit mir vorhat, sondern er lud mich zunächst zu einer attraktiven CVM-Jugendarbeit ein. Und was mich lockte, waren die Spiele und die Kameradschaft, die wir damals hatten und die Zeltlager, wo wir ohne Luftmatratzen auf dem Boden lagen und ohne Streichhölzer Feuer machten. Das hat mich mit 14 fasziniert. Was hinter diesen Zeltlagern und diesem Feuermachen ohne Streichhölzer herauskam und dass ich mein Leben lang Feuer legen soll des Evangeliums, das alles habe ich am Anfang noch gar nicht absehen können. So trat also Jesus in das Leben des Simon Petrus und er ahnte nicht, welche Konsequenzen das für ihn haben sollte. Aber wir haben es von heute Morgen im Ohr. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Was für eine Perspektive ist es, zu wissen, als ich anfing, zögerlich nach Gott zu suchen, hatte er mich schon gefunden. Alle Berufungsgeschichten beginnen deshalb mit dieser Floskel, mit dieser stehenden Wendung, als Jesus ihn sah. Und dieses Sehen ist ein ersehendes Sehen. Als Jesus ihn fand Und gerade in Johannes 1 haben wir praktisch ein ganzes Feuerwerk, wenn ihr das mal lest, 1,29 folgende dann. Dort gibt es Berufungen im Anschluss an das Zeugnis des Täufers. Und es ist ein einziges Finden und Sehen und Ersehen. Es geht also um ein Wahrnehmungsgeschehen. Gott nimmt mich wahr. Christus hat mich wahrgenommen. Und so sehr unsere ersten Zeugnisse immer noch beginnen, mit 17 Jahren habe ich mich für Christus entschieden oder mit 20 habe ich nach Gott gesucht und habe ihn gefunden, so sehr werden im Lauf des Lebens hier die Subjekte ausgetauscht und man kommt in die Passivform des Zeugnisses und stellt fest, in Wahrheit hat mich Gott gefunden. Die Engel haben schon damals gelächelt bei meinem ersten Zeugnis, als ich sagte, ich habe Gott gesucht und gefunden und haben gesagt, der Hans-Joachim wird es auch nochmal verstehen, dass er in Wahrheit gefunden ist, zur Beziehung geschaffen. Jetzt ist das Interessante und das Besondere, was hier erzählt wird, dass Jesus nicht nur predigt, sondern Petrus einbezieht in sein Leben und ihn herausfordert. Heute Morgen schon hörten wir von den Geboten, die Jesus gegeben hat. Das Gebot bleibet in meiner Liebe, das Gebot liebet einander. Und wir sind versucht, diese Gebote Jesu als Appelle misszuverstehen. So eben wie früher unsere Eltern sagten, mach dies, mach jenes. Unsere Lehrer sagten, mach dies, mach jenes. Das heißt, der andere hat das Wort und ich habe die Tat zu bringen. Und so können wir auch die Bergpredigt lesen, den Missionsbefehl, und können sie zunächst als Appelle missverstehen. Die göttliche Stimme fordert den Menschen heraus. Freilich, das, was Gott mit uns vorhat, ließe sich durch Appelle nicht verwirklichen. Und so wird dem Petrus gleich zu Beginn seines Weges in der Nachfolge eine Herausforderung und Aufgabe gestellt, die ihn sofort an seine Grenzen führt. Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortet, ich weiß nicht, ob respektvoll, ob mit einem Schuss Verächtlichkeit, nicht, das ist so dieser fachmännische Mundwinkel, der nach oben geht, wenn ein Laie eine dumme Aussage macht und man sagt, ach, da merkt man es wieder, der hat keine Ahnung vom Geschäft. Ich weiß nicht, was er sich dabei dachte, aber er sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ja, wie ist das jetzt? Müssen wir erst versagen, um gläubig zu werden? Müssen wir erst an unsere Grenzen kommen, um Gott zu erfahren? Müssen wir erst Leid erfahren, um Gottes Hilfe erfahren zu können? Es gibt Frömmigkeitsausprägungen, die diesen Gedanken etwas überziehen und die den Eindruck erwecken, Gott würde praktisch warten, bis wir klein genug sind, oder er wollte uns klein machen oder wir müssten zerbrechen. Es gibt auch so Heiligungsformen und Bußverständnisse, die quasi den Selbstzerbruch als menschliche Bedingung voraussetzen der Gnadenerfahrung. Auch in der Geschichte der Evangelisation und der Mission gab es durchaus dieses Erwägen, wie macht man Zeltmission? Nun, wenn wir 7 Abende haben, wird 5 Abende Gericht und Buße gepredigt. Und wenn sie am 5. Abend dann auf den Knien sind und ihre Sünden bereuen, dann am 6. aber frühestens, sonst am 7. Abend erklären wir ihnen das Evangelium. Was ist daran richtig, was ist daran falsch? Richtig ist, dass wir Menschen in unserem Stolz, dass wir als Petrus, und wir könnten auch sagen als alter Adam, versuchen, selbst zu sein, selber groß. So wie als kleine Kinder schon versuchten, bevor wir dazu reif waren, den Spinat mit dem eigenen Löffel zu essen und haben dann die ganze Tischdecke eingedreckt. So versuchen wir unser Leben lang allein zurechtzukommen und wollen es nicht in Beziehung, sondern wir wollen selber unseren Kopf haben. Ja, es stimmt. Manchmal vergehen Jahrzehnte unseres Lebens in Oberflächlichkeit und Kompensation, bis wir durch eine Krankheit, eine Beziehungskrise, einen Verlust darauf gewiesen werden, dass das doch nicht das Leben sein kann, und kommen zur Vernunft. Also biografisch können wir sagen, dass es tatsächlich oft so ist, dass wir so lange oberflächlich sind, bis uns plötzlich eine Wand vor den Augen steht und wir nicht mehr anders können, als zu passen, als nachzugeben und zu bitten. Aber mir ist ganz wichtig, dies nicht in Gott hinein zu projizieren und in das Gottesbild. Gott ist nicht etwa zu stolz, uns zu helfen. Gott will nicht, dass wir klein sind, denn er hat Großes mit uns vor. Das heißt also, dieser Zusammenhang von oft lernen wir Gott erst in der Krise kennen, hat nichts mit Gott zu tun, sondern mit uns zu tun. Es ist der Stolz unseres alten Adams, dass wir versuchen, nicht Ebenbild zu sein, sondern selber Gott spielen wollen, dass wir uns einen eigenen Namen machen wollen oder eben einfach im Alltag oberflächlich sind. Gleichwohl ist es so, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, eindeutig wird das Evangelium, eindeutig wissen wir, was wir an Gott haben, gerade in den Krisen. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Solange wir oberflächlich sind, können wir unsere Allmachtsfantasien leben. Wenn wir jung sind, haben wir das Leben noch vor uns. Und ich erinnere mich an die Abschlussfeier unseres Abiturs, wie da die Fantasien sich frei entfalten konnten, was jeder werden wollte. Der eine wollte in die Politik gehen, vielleicht werde ich auch Bundeskanzler. Es hat dann gar nicht so geklappt, wie das silberne Abitur gezeigt hat. Der andere wollte auf schnellem Wege Millionär werden. Der dritte wollte die ganzen Schulsysteme reformieren. Da hatten wir noch hochtrabende Gedanken. Mit 17 will man noch die ganze Welt verändern. Mit 27 dann, wenn man seine Ausbildung und seine ersten Ehejahre vielleicht gemeistert hat, dann beschränkt man sich auf eine Sprache und sagt, also ich nehme mir mal Deutschland vor. Mit 37, dann hat man den Eindruck, wenn ich mein Bundesland erreiche und verändere, dann habe ich ja schon viel verändert. Mit 47 sagt man, wenn ich meine Familie so weit kriege, dass sie alle in den Himmel kommen und ich habe alle Schäfchen beisammen am jüngsten Tag, soll es mir recht sein. Und mit 57, wenn die ersten Haare grau werden oder ausfallen, bevor sie grau werden, dann dämmert es einem, dass man im Leben schon viel erreicht hat, wenn man selbst sich im Himmel wiederfindet und man hat sein eigenes Leben halbwegs versöhnt am Schluss abgeschlossen. In der Tat, unser Leben beginnt mit Illusionen, mit Allmachtsfantasien. Und irgendwann einmal kommt dann die Einsicht, und zwar nicht etwa, wenn wir alterskrank werden, sondern wenn wir aufwachen. Das nennt man dann die sogenannte Midlife-Crisis. Ich finde das immer faszinierend, wenn ein Kollege zu mir sagt, der Mitte 50 ist, ich habe jetzt meine Midlife-Crisis. Wenn man das hochrechnet, hat das etwas hoch angesetzt. Die ist normalerweise in den 30er Jahren. Und die Midlife-Crisis ist eigentlich nichts anderes als das Wahrnehmen von Wirklichkeit. Das erschreckende Erkennen, ich bin nicht der Messias. Das bringt manche schon ins Krankenbett, nicht? Ich bin nicht der Messias. Da werden die schon depressiv drüber. Festzustellen, dass man nicht die ganze Welt retten kann und dass man nicht die ganze Welt selber verändern kann. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber jetzt kommt der entscheidende Satz, der den Weg des Petrus wie aller Jünger in Zukunft prägen soll. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Wann habe ich das letzte Mal einen Schritt getan, der nur dann Sinn macht, wenn Gott Gott ist und der keinen Sinn macht, wenn er nicht Gott ist? Oder umgekehrt, welche Bereiche in meinem Leben kann ich nur so erklären, dass Christus der Sohn Gottes ist und die Macht hat, seine Befehle in meinem Leben zu verwirklichen. Und wie viele Bereiche haben wir in unserem Leben, wo wir gut ohne ihn auskommen? Ist in Wahrheit Christus für uns nicht eher ein Lückenbüßer? Kommen wir nicht zu ihm in den Bereichen, wo wir an unsere eigenen Grenzen stoßen? Und alles andere haben wir als Männer im Griff. Nicht, ist das nicht normalerweise unser Verständnis? Da, wo wir selber zurechtkommen, das ist mein Beruf, das habe ich gelernt, das kann ich selber, kämen wir nie auf den Gedanken zu sagen, Herr, tu du es, ich kann es nicht. Sondern in der Regel haben wir unsere Bereiche, wo wir unseren Mann stehen, und dann gibt es Grenzerfahrungen der Sterblichkeit, der Überforderung, des Verlustes. Da kommen wir nicht alleine zurecht, da beanspruchen wir professionelle Hilfe. Und in diesem Fall durch einen Blick nach oben. Nachfolge aber und Glauben bedeutet, dass es keinen Bereich gibt, in dem nicht Christus unser Herr ist. Wir können es auch umgekehrt sagen. Alle Bereiche unseres Lebens, in denen wir ganz gut alleine zurechtkommen und alleine leben, sind die Bereiche, in denen wir noch keine Buße getan haben. Das nennen wir Heiligung des Alltags. Das Lernen, das Glauben nicht die Notlösung ist für die Grenzsituation unseres Lebens, sondern das Glauben, das ist, was unser ganzes Leben und unseren Alltag prägen soll. Nachfolge also nicht als der Sonderweg für die schwachen Stunden, die auch gestandene Männer mal haben, sondern Nachfolge als Lebensprinzip. Auf dein Wort hin wollen wir die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Wann haben wir das letzte Mal erlebt, dass wir einen Schritt taten, nur im Vertrauen auf sein Wort hin und haben festgestellt, dass es gelingt. Das sind die Höhepunkte in der Nachfolge und die Höhepunkte unseres Lebens. So sollte Petrus später noch einmal in dieser wunderschönen Erzählung, die wir nur bei Matthäus in 14,22 finden, im Anschluss an die Speisung, dort kommt Jesus auf dem Meer zu seinen Jüngern. Und ganz analog geschieht es, dass Jesus vor ihren Augen das tut, was kein Mensch von sich aus kann. Was Jesus nur kann, weil er der Sohn Gottes ist. Denn Wasser haben keine Balken. Ein Mensch kann nicht über das Wasser gehen. Und Petrus erschrickt wie die anderen und sie werden getröstet. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch auch in den Stürmen eures Lebens. Und die frühe verfolgte Gemeinde liebte diese Erzählung, weil sie für jede Welle einen eigenen Namen hatte und für jeden Wind eine Erinnerung ihrer Alltagserfahrung. Dieses Bild des Sturmes und des schwankenden Schiffleins Kirche mitten in diesem Getöse war für sie so unmittelbar plausibel. Und wie schön diese Vergewisserung, ich bin bei euch, fürchtet euch nicht. Jüngerschaft bedeutet, dass er bei uns ist. Und Petrus, kaum ist er von seinen Ohnmachtsgefühlen erlöst durch den Zuspruch seines Meisters, kriegt schon wieder Allmachtsfantasien und sagt, Herr, bist du es, so befiehl doch, dass ich zu dir komme auf dem Wasser. Ihr merkt, warum wir dieses Thema gewählt haben. Eben noch zum Tode verzagt, jetzt schon übermütig. Nicht? Jesus, das ist ein tolles Ding, das kommt gut. Wie macht man das? Das möchte ich auch gerne können, über das Wasser gehen. Und er hatte aber den Mund zu voll genommen, denn Jesus sagt in der Tat zu ihm, komm her. Warum berichtet gerade Matthäus diese Erzählung? Sie findet sich nirgendwo anders. Nun, wer Matthäus einmal am Stück liest und sich bewusst macht, was fordert Jesus hier von seinen Jüngern? Und er liest die Bergpredigt von vorne bis hinten und von hinten bis vorne. Er liest all die Gleichnisse, das Gebot der Feindesliebe, sich nicht zu rächen, zu vergeben bis zu 77 Mal. Dann wird ihm bewusst, warum gerade Matthäus diese Erzählung so wichtig war. Ist es für einen Menschen möglich, die Bergpredigt zu leben? Es ist für einen Menschen so möglich, die Bergpredigt zu leben, wie es für einen Menschen möglich ist, über das Wasser zu gehen. An sich nein. An sich unmöglich. Da kann man nur absaufen. Da kann man nur scheitern. Die Erzählung von Petrus auf dem Wasser korrespondiert zu der hohen Ethik derer, die ihm nachfolgen, der Jüngerbelehrung. Hat Jesus im Ernst erwartet, dass die Jünger die Bergpredigt leben? Allerdings, so sehr wie er von Petrus erwartet, dass er auf dem Wasser geht. Und wir haben bei der Bergpredigt uns immer wieder belogen, indem wir sagten, wir können es, Allmachtfantasie, dann Ohnmachtsgefühle, ich kann es überhaupt nicht. Und können hier so schön lernen, inwiefern kann man es und inwiefern nicht. Petrus, komm her, wirf deine Netze aus, komm her und geh auf dem Wasser. Und man sieht ja geradezu, wie Petrus, ich erinnere mich an meine Kindheit, wie ich an einem Fluss wohnend das erste Eis mit einem tippenden Fuß ausprobierte, ob es schon tragen mag. Man sieht also geradezu, wie der Petrus erste Schritte wagte, noch sich am Kutter festhaltend, nicht hat er probiert, ob das Wasser trägt. Und er schaute Jesus an, nein, er schaute ihn an, das war völlig unterbetont. Er fixierte ihn und hatte guten Grund, es zu tun, nicht? Augenkontakt um Himmels Willen, nicht durch einen Augenzwinkern nur unterbrechen. Und er machte Schritte des Unmöglichen. Mit Christus, auf Christus hin, auf sein Gebot hin und im absoluten Augenkontakt zu ihm, in Beziehung mit ihm, konnte Petrus auf dem Wasser kann man die Gebote Jesu leben? Grundsätzlich nein. Wenn man sie leben kann, dann ausschließlich auf sein Gebot hin, in dem Wissen, dass alles das, was Gott in seiner Gnade von uns fordert, er uns in seiner Liebe selbst gibt. Das ist Evangelium. Alles, was Gott in seiner Gnade von uns fordert, gibt er uns in seiner Liebe selbst. Wer ging hier eigentlich auf dem Wasser? Ein Mensch? Es ging schon ein Mensch, aber ausschließlich durch das Geheimnis des Wirkens Gottes und die Vollmacht des Gottessohnes Jesus Christus. Er ging auf dem Wasser, wie er vorher Fische fing in Fülle, ohne menschliche Erklärung. Und dass wir jetzt sagen, Petrus ist der typische Jünger und nicht der ideale Jünger, liegt hier wie bei all den anderen Erzählungen an der Fortsetzung der Erzählung. Und so mag es sein, dass mancher von euch nach Hause fährt und wenn er sich entscheiden muss zwischen diesen drei Figuren, den Petrus in sein Herz geschlossen hat, weil er so sympathisch menschlich ist und uns immer wieder Mut macht, uns an ihm zu orientieren. Mit Jesus, so sagt sich Petrus, kann ich auf dem Wasser gehen. Was für eine Entdeckung. Mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Selbst ich kann auf dem Wasser gehen mit Jesus. Mit Jesus kann ich auf dem Wasser gehen. Ich kann auf dem Wasser gehen. Ich kann blub, 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 blub. Und schon war er untergegangen. Das ist die Erfahrung in der Nachfolge. Wer Jesus nachfolgt, kommt nie so weit, dass er seinen Meister erübrigt. Wie lange muss man Jesus nachfolgen, um ihn überholen zu können? Ja, warum versucht er es dann ein Leben lang? In der Nachfolge Jesu besteht absolutes Überholverbot. In der Nachfolge Jesu besteht absolutes Überholverbot. Die Alpha-Stellung ist absolut besetzt. Und versuch es gar nicht erst mit der Beta-Stellung. Wenn wir heute fertig sind, habt ihr den Eindruck, da vorne gruppieren sich schon einige, von denen kann man eine Menge lernen. Aber umgekehrt, Petrus durfte die Erfahrung machen. Und ich weiß noch, wie tief bewegt ich war, als ich das erste Mal in meinem Leben als junger Christ erfuhr, dass ich im Hinblick auf Jesus, in Fixierung auf ihn alleine und auf sein Wort, plötzlich erlebte, dass das ging, was ich vorher nie erreicht hatte und woran ich zerbrochen war. Ich weiß heute noch das erste Gespräch, das einmündete in ein Gebet, bei dem anschließend der Jungschaler hinausging und sagte Hans-Joachim, ich bin gerade Christ geworden. Tief hat mich das getroffen. Ich weiß noch, wie ich versuchte, andere zu missionieren und es hat nie geklappt und wurde ein einziger Krampf, bis ich den Krempel hinschmiss und sagte, Jesus Christus, das ist keine Missionsgeschichte, die so beginnt. Ich höre auf zu missionieren, wenn du mich gebrauchen willst, dann tu es selber. Und 2 Wochen später fragt mich ein Mitschüler, Hans-Joachim, du bist doch Christ, kannst du mir mal eine Frage erklären? Und wir kamen in ein seelsorgerliches Gespräch. Ich hatte Tränen in den Augen vor Freude und der dachte, na so dringend sind meine Probleme jetzt auch wieder nicht, dass er sich so gerührt zeigen musste. Aber die Tränen haben nicht ihm gegolten, die galten mir selber und meiner Situation, nämlich der Erfahrung, dass das Wasser trägt, dass das Netz voll war. Eine ganze Nacht gefischt und nichts gefangen und dann ist versucht, gegen alle menschliche Wahrscheinlichkeit, auf sein Wort hin. Und plötzlich erste Schritte des Erfolges. Wenn wir das erleben dürfen, dass diese sogenannten kompensatorischen Lieblingssünden unseres Lebens erste Schritte der Befreiung bringen. Nein, nein, nicht, dass alle Probleme unseres Lebens gleich gelöst sind. Das ist so, wie wenn ein Arzt selber operiert wird oder eine Krankenschwester krank wird. Das sollen die schlimmsten Patienten sein, wird mir immer wieder gesagt von Medizinern und von Krankenschwestern. Die wollen nämlich schon, während die Naht noch nicht richtig zugenäht ist, aufspringen. Und die schlimmsten Ärzte, die neigen noch dazu, in Vollnarkose ihren Kollegen reinzureden bei der Operation. Also so sind auch manche Christen ganz ungeduldig und sagen, also wenn Christus mich geheilt hat, dann muss doch morgen alle Anfechtungen, alle Vergangenheit bewältigt sein. Es kann doch nicht sein, dass mich die Themen so lange beschäftigen. Und dennoch, wenn wir erste Heilungserfahrungen machen, wenn wir plötzlich merken, es bewegt sich etwas, es verändert sich etwas und wenn es nur schrittweise ist, ich bin auf dem Weg der Genesung, so wie bei physischen Krankheiten auch, nicht? Haben wir eine Krankheit, wo wir nicht wissen, führt die zum Tode, ist das ungewiss oder haben wir uns ein Bein gebrochen und merken, jeden Tag geht es etwas besser und jeden Tag können wir 10 Meter weiterlaufen, dann ist der Prozess der Genesung schon Mut machen. Von sowas rede ich. Ich rede nicht davon, dass jemand die Krücken wegschmeißt und springt im Gottesdienst schon auf und alle Vergangenheit ist vergessen. Das sind Ausnahmeerscheinungen, die irritieren mehr, als dass sie uns trösten. Aber wenn wir die Erfahrung machen, auf sein Wort hin, da ändert sich etwas und es kommt Bewegung in mein Leben. Wunderschön sind diese Erfahrungen und mutmachend, dass man plötzlich Erfolge erlebt, dass Kreativität plötzlich da ist, dass etwas geschieht nach diesen Nächten verzweifelter eigener Mühe. Wie viele Jahre verschwenden Christen damit, dass sie versuchen, die Gebote Jesu als Gesetze, als Appelle umzusetzen? Und wie viel Segen hätten wir in unserem Leben, wenn wir verstehen würden, dass jedes Ausrufezeichen im Neuen Testament nicht ein Gesetz ist, sondern eine Verheißung. Gott tut alles durch uns und mit uns selbst, was er von uns erwartet. Nun sagen einige natürlich, aber mir geht das Ganze zu langsam. Ich möchte ja viel schneller im Glauben wachsen, viel schneller meine Vergangenheit loswerden. Ich möchte noch viel mehr bewegen und es muss doch etwas durch mich geschehen. Und ich frage dann immer wieder zurück, warum muss das denn so sein? Und da merke ich, dass manche die Berufung und die Erwählung und die Rechtfertigung aus Gnaden noch nicht so richtig glauben können und wollen. Es ist das alte Missverständnis, dass wir nicht nur, wenn wir katholischer Tradition sind, sondern auch, wenn wir pietistischer Tradition sind, in uns haben, dass wir meinen, zur Rechtfertigung muss die Heiligung dazukommen. Richtig. Aber wir verstehen dann Rechtfertigung als das Geschenk Gottes und missverstehen die Heiligung als die Leistung des Menschen. Die Heiligung geschieht nach keinen anderen Voraussetzungen als die Rechtfertigung. Rechtfertigung wie Heiligung sind ausschließlich Gnade, Verwirklichung Gottes in einem menschlichen Leben. Und wenn jemand sagt, ich muss aber doch unbedingt schneller Erfolg haben und wachsen, ich muss weiterkommen in meinem Leben, ich muss doch endlich Erfolg haben, dann frage ich gerne zurück, wozu ist das denn notwendig? Ist der Ursprung Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen? Oder ist es die Vorstellung, ich muss weiterkommen, um vor Gott bestehen zu können, vor mir selber und der Welt. Dann ist es wieder der alte Adam. Erschütternd hörte ich das neulich von Freunden, die ihren alten Vater begleiteten, der wohl mit nahezu 90 nur noch im Bett lag und litt. Und wir fragten, ja, wie lange geht das? Ja, schon über ein halbes Jahr. Und dann kam der Satz, er kann nicht loslassen und sterben. Und dann haben wir gefragt, ja, warum kann er nicht loslassen? Und dann kam eine ungewöhnliche Antwort, eine fromme Antwort. Er meint, in der Heiligung noch nicht weit genug zu sein, um vor seinen Gott treten zu können, um vor ihm zu bestehen. Da wird unsere Frömmigkeit zum Fluch. Dann könnten wir äonenlang auf unserem Krankenbett dahin siechen, bis wir in der Heiligung so weit wären, dass wir von uns aus vor Gott bestehen. Wir bestehen vor Gott nur um Christi willen und ausschließlich in Christus. Wir werden, egal woher wir kommen und wie wir gelebt haben, nur im Windschatten Jesu in seiner Nachfolge am jüngsten Tag bestehen. Und dann werden wir als vollkommen erkannt. Aber nicht, weil wir vollkommen gelebt haben, sondern weil der, dem wir nachfolgen, vollkommen ist. Und insofern habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du, ich möchte in meinem Leben weiterkommen, ich mache so viel Erfahrung von Unfreiheit, ich lebe Gottes Willen nicht, ich lebe in der Sünde oder andersrum gesprochen, ich möchte in der Heiligung weiterkommen und im Glauben wachsen, dass ich zunächst einmal gar nicht frage, was sind denn deine Probleme und wie kommen wir weiter, sondern warum willst du wachsen? Es gibt nämlich einen unheilvollen Zusammenhang von Misserfolg und Bindung an Kompensation unseres Lebens und dem frommen Anliegen, vollkommen sein zu wollen. Wenn jemand sich selbst überfordert, führt das notwendig zu der Ohnmachtserfahrung und die Ohnmachtserfahrung führt zur Frustration. Was macht einer, wenn er frustriert ist? Er kompensiert mangelndes Selbstwertgefühl. Insofern also ist vieles von dem, was uns in die Sünde treibt, hausgemacht. Wer sich selbst überfordert, muss frustriert werden. Wer frustriert ist, muss kompensieren. Und ich sage jetzt extra kompensieren und nicht sündigen, weil es mir um diesen Aspekt geht, dass die meisten Sünden unseres Lebens einen kompensatorischen Anteil haben. Man kann das sehr schön deutlich machen, jetzt, wenn wir mit Essen und Trinken Probleme haben, wenn wir mit der Sexualität Probleme haben, das sind alles Kompensationsprobleme, die nämlich daher rühren, dass wir nicht uns so vollwertig fühlen, dass wir in uns zufrieden sind. Und insofern leben wir über das Ventil anderer Bedürfnisse, unser Grundbedürfnis nach Anerkennung vor Gott und den Menschen aus. Neulich war ich mal ganz derb und habe zu jemandem gesagt, als der Schächer, der Verbrecher mit Jesus am Kreuz hing, wie viel Zeit hatte der noch für die Heiligung? Für die Rechtfertigung hat er den letzten Atem seiner Lunge, die er hatte als Aufgehängter. Ihr wisst ja nicht, dass Gekreuzigte ersticken, nicht, man verblutet nicht, sondern man erstickt. Seine letzte Atemluft hat er für den Schrei nach Rechtfertigung aus Gnade genutzt. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat in der Tat auch die letzte Energie in Liebe verwendet, um ihm zu sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Obwohl er doch ein Verbrecher war, und wir wollen das nicht verharmlosen. Ihm wird aus Gnaden die volle Gerechtigkeit, die Teilhabe am Paradies geschenkt. Wie viel Zeit hatte der Schächer noch für die Heiligung? Gar keine. Nicht mal für die Glaubenstaufe hat sie mehr gereicht. Hättest du dem Schächer gesagt, ja, aber wenn du aus Gnaden gerechtfertigt wirst, musst du aber anschließend entsprechend leben. Und nur dann, wenn du anschließend entsprechend gelebt hast, kannst du am jüngsten Tag bestehen. Wisst ihr, was der euch geantwortet hat? Es tut mir leid, mir sind die Hände gebunden. Ich kann nichts tun für meine Heiligung. Ihr wisst und kennt mich von heute Morgen und ich hoffe von anderen Kontexten genug. Mir geht es nicht darum zu sagen, lebt aus der Gnade, lebt in Sünde, lasst euch die Nachfolge und die Heiligung egal sein. Im Gegenteil. Aber wir sind erst frei für Wachsen im Glauben und Freiheit von unseren Kompensationen, wenn wir frei sind von dem Zwang dazu. Wir können erst laufen auf der Rennbahn, von der Paulus spricht, 1. Korinther 9. Und der Hebräerbrief spricht so wunderschön im Übergang von Kapitel 11 mit all den Zeugen, die jetzt auf der Tribüne stehen in der Arena und dort uns zurufen und uns selbst auf der Rennbahn, und wir sollen uns schürzen und alles ablegen, was uns behindert, und sollen loslaufen. Wir können erst loslaufen in der Nachfolge, wenn wir verstehen, dass wir nicht um unser Leben laufen, sondern für unser Leben. Wir haben das Leben in Christus bekommen, für ihn laufen wir, nicht um unser Leben. Und damit wir auch wirklich ankommen am Ziel, ist Christus für uns das ganze Rennen gelaufen. Und wo starten wir? Ihr werdet es nicht glauben. In der Nachfolge Jesu starten wir auf der Ziellinie. Kreuz und Auferstehung bedeuten der Sieg über alles und für alles. Und Paulus sagt deshalb auch in 2. Korinther 2, Vers 14, wir sind dabei. Aber wobei? Bei der Siegesparade Jesu. Unser Lauf ist der Siegeslauf mit Jesus. Was für ein Bild. Wir kommen überhaupt erst ins Spiel, nachdem Jesus die Ziellinie erreicht hat. Und nun laufen wir in der Arena, um mit ihm den Sieg zu feiern und dürfen seinen Sieg teilen. Das ist eine andere Form von Lauf als die Hechelei unserer verkrampften Frömmigkeit. Das zu wissen, dass Jesus unser Sieg ist. Sie mussten ihren Gefährten winken im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Aha! Ich komme zurück auf meine Frage, wie verhalten sich Sündenerkenntnis und Evangelium zueinander? Wann hat Petrus seine Sünde erkannt? Als er im Boot saß? Nein, da hat er verzweifelt, ignorierend, umwertend weitergedeutet. Er hatte eine Erklärung gefunden, warum heute Nacht keine Fische da sind. Vor allen Dingen waren die anderen schuld, weil sie die ganze Zeit geschwätzt haben oder weil die Netze nicht dicht waren. Er hatte 1000 Entschuldigungen dafür. Keine Sündenerkenntnis. Hätte er Sündenerkenntnis gehabt, wenn irgendein Bußprediger gekommen wäre und hätte ihn fertig gemacht? Nein, dann hätte er sich wieder apologetisch herausgewunden, hätte Entschuldigungen gefunden. Wie kommt ein Mensch zu wahrer Sündenerkenntnis? Ausschließlich in der Gottesbegegnung. Ausschließlich in der Gottesbegegnung. Wer ich selber wahrhaft bin, erkenne ich erst, wenn ich die Herrlichkeit Gottes erfahre. So haben wir es wunderschön abgestuft in Jesaja 6. Jesaja 6 durfte im Tempel den Himmel geöffnet sehen und sah das wahre himmlische Heiligtum, das ja nur abgebildet ist im irdischen Tempel. Er sah Gott in seiner Faszination. Heute Morgen war das Thema das faszinierende Du. Und angesichts dessen, was ihn fasziniert, erschrak er. Soll ich euch was sagen? Das meiste von dem, was wir Sündenerkenntnis und Buße nennen, ist verkappte Eitelkeit und gar nicht Sündenerkenntnis. Es geht uns meistens nur darum, dass wir gekränkt sind in Hinsicht auf unser Selbstbild. Und dann wird auch die Demut noch zum Stolz. Nicht? Meine geliebten Schwaben sagen immer, der Demut macht mir so schnell keiner was vor. Wir üben uns in der Demut, nicht? Und haben unsere Eitelkeit. Meine Demut ist mein ganzer Stolz, nicht? Das heißt also, selbst unsere Sündenerkenntnis zelebrieren wir noch als eigenen Erfolg. Wahre Sündenerkenntnis entsteht im Evangelium. Das Gesetz behaftet mich objektiv bei meiner Sünde. Jawohl. Und am jüngsten Tag kann niemand sagen, ich habe es nicht gewusst, weil als Geschöpf und als die, die wir das Wort Gottes seit dem Sinai haben, sind wir überführt, objektiv überführt. Subjektiv aber und von Herzen erkennen wir unsere Sünden und uns selber erst im Licht der Herrlichkeit Gottes. Da freilich nun in Jesus Christus nicht zu unserem Verderben, sondern wie es schon bei Jesaja war, jetzt sagt ihr, jetzt halt mir die Dinge auseinander. Jesaja hat doch nichts mit Jesus Christus zu tun. Na, in Johannes 12 sagt der Evangelist selber, dass Jesaja seine, nämlich Jesu Herrlichkeit gesehen hat. Nicht? Das heißt also, es war in der Tat so, dass auch Jesaja schon im Angesicht Jesu Christi Gott gesehen hat. Dort erkennen wir, fasziniert Gott und erschreckt uns selbst. Und der dritte Schritt, es wird symbolisch die Kohle aus dem Bereich des Heiligen geholt vom Altar und Jesaja wird an den Lippen geheiligt. Das heißt nicht, dass der Rest nicht geheiligt werden muss, sondern er soll ja Prophet werden. Deshalb also pars pro toto, das eine für das Ganze. Das, was wichtig ist, das Organ des Propheten und damit der ganze Prophet wird erlöst. Gottes Erkenntnis, Selbsterkenntnis in der Christuserkenntnis. In der Christuserkenntnis fallen Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis versöhnend zu unserem Heil zusammen. Nur im Angesicht Jesu Christi können wir die Wahrheit schauen und überleben. Würden wir die Wahrheit über uns unabhängig von Christus erfahren, würde uns die Wahrheit nicht frei machen, sondern töten. Und zwar ist nicht die Vorstellung, dass Gott uns tötet, dass er irgendwie mit dem Knüppel rüberläuft, sondern wir halten die Wahrheit nicht aus. Wer vollkommene Liebe sieht, der zerbricht an seinem Hass. Der scheitert, der will sich nicht mehr selber leiden und ertragen. In Christus und in der Christuserkenntnis fallen Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis zusammen. Deshalb sei gereinigt. Und hier, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Er erschrak nicht über die Grausamkeit der Worte Jesu. Er erschrak über Gottes Gnade und Liebe. Das, was uns erschrecken lässt, ist, dass Gott uns liebt, und zwar so liebt, wie wir sind. Nicht so, wie wir gerne wären, sondern so, wie wir wirklich sind. Gott liebt uns nicht nur trotz unserer Fehler. Er liebt uns mit unseren Fehlern. Gott liebt uns nicht nur trotz unseren Fehlern, er liebt uns mit unseren Fehlern. Das, was wir nicht können, das gilt bei ihm. Er liebt uns mit all den Lastern, die wir haben. Damit habe ich nicht gesagt, dass Gott uns wegen unserer Sünden oder dass Gott uns wegen unserer Laster liebt. Das gibt es nur bei Spediteursehen, nicht, dass man jemanden wegen seiner Laster liebt. Aber nicht, das ist eine Übertreibung, das wäre natürlich Quatsch. Aber in der Tat, Gott liebt uns mit all dem, was uns selbst an uns stört. Und ich werde es nie vergessen, wie eine Frau mal zu mir kam nach einer Predigt über die Versöhnung und hatte offensichtlich genau verstanden, worum es geht. Und sie kam gleich so schon mit einem vorbereiteten Daumen daher und sagt, Herr Eckstein, also ich habe verstanden, erstens, dass Gott mich mit sich versöhnt hat. Das will ich akzeptieren, das ist ein Wunder, aber das kann ich nachvollziehen, das will ich gerne annehmen. Ich habe auch zweitens kapiert, dass ich nun, nachdem ich ja aus Gnaden versöhnt bin, mich mit anderen versöhnen soll und soll es einüben, ihnen zu vergeben. Also da muss ich noch dran arbeiten, aber okay, das sehe ich ein, das ist nicht mehr als fair, dass ich das auch tue. Aber wissen Sie, wo ich hake bei dem Dritten? Wie soll ich mich mit mir selbst versöhnen? Ich kann mir selbst nicht vergeben. Das ist unser Stolz, dass wir Gottes Liebe nicht glauben und können uns selbst nicht vergeben. Nicht, dass wir hadern damit. So will ich mich nicht sehen müssen. Aber so darf ich mich sehen im Licht der Liebe Gottes. Und insofern so wichtig, wir sind geliebt, wie wir sind. Und gerade das bringt zur Sündenerkenntnis. Von nun an wirst du Menschen fangen. Das ist der Auftrag, den Petrus bekommt. Und diesen Auftrag bekommt er, obwohl Jesus weiß, wen er sich da eingefangen hat als Menschenfischer. Denn er weiß schon zuvor, dass er da einen auf die Spur setzt, der ihn anschließend einerseits mit klugen Sprüchen kommt, du bist der Christus, und ihm anschließend sagt, das sei ferne von dir, dass dir dies geschehe, dass du nach Jerusalem gehst. Und Jesus muss sagen, Satan, nach Markus 8, 27 folgende, ganz hart, Satan, hinter mich. Da wird der Zerstörer, der, der das Werk Christi boykottieren will, deshalb Satanas. Also nicht, das ist nicht der Teufel in Person, sondern der Zerstörer, der alles durcheinander bringt, wird wieder in die Nachfolge gezwungen. Hinter mich, Hypagemu, hinter mich in die Spur. Überholverbot in der Nachfolge. Jesus weiß, dass der vollmundige Petrus sagt, dir bleibe ich immer treu, und muss ihm sagen, du willst mir treu bleiben, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und dann in der Tat versagt Petrus. Er kündigt den Bund, er verspielt seine Berufung, er verspielt sein Heil. Ich werde immer wieder gefragt, kann man seine Berufung und sein Heil verspielen? Und man kann mutig sagen, ja, Petrus hat es getan. Aber er hat sein Heil damit nicht verloren. Wir mögen Christus untreu werden, aber Christus wird uns nie untreu. Er bleibt sich selber und seiner Liebe treu. Und das begründet unsere Heilsgewissheit. Und dann in Johannes 21 abschließend wiederholt sich die Szene von Lukas 5, dass Petrus nun, nachdem er gescheitert war und es nicht einordnen konnte, warum sein Meister nun von ihm genommen wurde, zurückgeht, und dann sind wir wieder genau am Anfang, es schließt sich der Kreis, und er sagt, ich weiß nicht mehr, was wir jetzt machen sollen, Nachfolge funktioniert ja nicht ohne unseren Herrn, ich will zurückgehen in mein altes Leben, wir gehen in unseren alten Beruf zurück, ich will fischen gehen. Und alle Jünger sind über die befreiende Einladung erleichtert und sagen, das ist eine gute Idee, zurück ins alte Leben, runter vom Meer, wieder auf den Strand, wo wir mit eigenen Möglichkeiten und Mitteln stehen. Und in derselben Nacht fingen sie nichts. Und wieder ist es Jesus, diesmal steht er am Strand, der sie fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie müssen sagen, nein. Und wieder beginnt die Schule von vorne, dass nicht, weil es die Berufung so will, sondern weil es der alte Adam offensichtlich so will, wir erst dann zur Besinnung kommen, wenn wir uns eingestehen müssen, mit eigener Kraft geht es nicht mehr. Und sie tun das Unsinnige, wenn man eine Nacht nichts gefangen hat, dann bringt es am Tage erst rechts nicht. Und sie fangen in Fülle. Und sie kommen an den Strand und sehen das Essen schon vorbereitet in einem Holzkohlenfeuer. Und dieses Holzkohlenfeuer ist ein Déjà-vu, wie man sagt, für Petrus. Ein Wiedererkennungsmoment. Dieser Begriff kommt im ganzen Neuen Testament nur ein einziges Mal noch vor, in 18,18 Johannes, nämlich im Augenblick der Verleugnung des Petrus. Jesus holt Petrus da ab, wo er ihn verraten hat. Ist das nicht faszinierend? Nicht? Feuer gibt es öfters, aber dieser spezielle Begriff für dieses Holzkohlenfeuer gibt es nur an zwei Stellen. Und deshalb fragt ihn Jesus Petrus, Simon, liebst du mich mehr als mich diese lieben? Immer wolltest du doch der Erste sein. Alpha-Stellung, wenn schon nicht im Himmel, dann doch wenigstens unter den Jüngern. Und er sagt freimütig, natürlich, ich liebe dich. Als hätte er alles vergessen. Dann weide meine Lämmer. Und Jesus fragt ihn ein zweites Mal und er antwortet entrüstet, natürlich liebe ich dich. Und dann fragt ihn Jesus ein drittes Mal. Vielleicht sogar, wenn die Begriffe, die im Griechischen variieren, tiefer gemeint sind, fragt er ihn zweimal, liebst du mich? Und das letzte Mal, bin ich dir sympathisch, bin ich dir Freund, als Abschwächung der Frage. Und dann erst kapiert Petrus, worauf Jesus hinaus will. Er hat Jesus verraten, dreimal. Und Jesus fragt ihn dreimal und er wiederholt dreimal seine neue Aufforderung. Du bist von Christus gerufen, so wie du bist. Und alles, was es braucht, um dich in der Nachfolge tauglich zu machen, ist Christus selber und bleibt er. Mehr als Jesus Christus können wir nicht haben. Aber weniger als Jesus Christus brauchen wir nicht zu haben. Vielen Dank.
Wir wollen miteinander still werden und beten. Herr Jesus Christus, wie typisch für Petrus, den wir so deutlich vor Augen gesehen haben, aber auch wie typisch für uns, was wir uns alle schon vorgenommen haben, wie wir sein möchten, wie wir strahlen und glänzen möchten in der Nachfolge bei dir und dann doch immer wieder erkennen, wie klein, wie schwach, wie armselig das dann ausgeht. Aber dass du das alles nicht von uns verlangst und erwartest, sondern dass du uns einfach in deiner Gegenwart, in deiner Spur haben willst und so viel damit zu tun hast, uns hineinzubringen in die Wege, die du dir vorgenommen hast mit uns. Und du weißt, wo wir heute stehen, kennst jeden Einzelnen von uns, weißt, wo wir noch immer gegen dich und mit uns selbst kämpfen. Und wir bitten dich, dass du uns doch so in deine Spur und in deine Nachfolge bringst, wie es gut ist und wie du es haben willst. Wir sind schon überreich beschenkt, haben schon die Fülle und alles, was nötig ist. Hilf uns doch, da hineinzufinden, mit unserem Denken, mit unserem Glauben, mit unserem Reden und mit unserem Handeln. Lass uns solche Leute werden, mit denen du etwas anfangen kannst zu deiner Ehre. Danke, dass du da bist und dass du mitgehst. Amen.